Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um KI, Recht und die Nutzung von ChatGPT und Co. Er hat eine KI-Agentur gegründet und er ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Andreas Lederer.
Danke, dass ich da sein darf.
Lieber Andreas, wir kennen einander von einem MC-Vortrag gemeinsam, du kannst dich erinnern, mit der Anna Simic, die übrigens auch schon im Talk mit Tatjana zu Gast war. Bitte stell dich unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
Ja, sehr gern. Vielen herzlichen Dank für die Einladung zuerst einmal. Mein Name ist Andreas Lederer, ich bin Gründer von Advantage AI. Das ist eine Agentur für KI und digitale Transformation. Und was ich mache, ist, Unternehmen und Institutionen zu begleiten, erste Schritte mit KI zu machen, zu verstehen, worum es geht, Anwendungen zu finden und zu implementieren.
Und du musst irre viel zu tun haben momentan, oder? Also ich meine, es will ja jeder. Wo kann es mir was helfen? Wo kann es mir was ersparen, oder?
Ja, allerdings, man kommt dem Thema momentan nicht aus, und das schlägt sich auch auf meinem Terminkalender nieder. Das ist allerdings richtig.
Jetzt habe ich ein KMU, also um nicht zu sagen kleinst, also ich habe 46 Trainer und 7 im Office. Reicht es jetzt für ein KMU, also so haben wir ja zu 98% Klein- und Mittelbetriebe, einen Account bei beispielsweise ChatGPT zu haben, oder muss es für die sicherere und bessere Nutzung unbedingt ein Business-Account sein?
Ja, das kommt immer ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Im Großen und Ganzen geht es um zwei Dinge, das ist die rechtliche Absicherung und die technische Absicherung. Bei der technischen Absicherung ist es so, du musst dir vorstellen, wenn du heute KI verwendest, also zumindest all das, was Spaß macht, Textgenerierung, Bildgenerierung, passiert eigentlich ausschließlich im Internet. Und da haben wir die Themen, die es gibt, seitdem es das Internet gibt. Du gibst Daten ein, die gehen übers Internet, die werden übertragen, die könnten abgefangen werden. Die landen auf einem Server, werden dort verarbeitet. Der Server macht den Text, den du haben möchtest, oder das Bild, das du haben möchtest, schickt dir das Ergebnis zurück. Und dann stellen sich natürlich die Fragen, was passiert mit deinen Daten vom Server, werden die gelöscht oder nicht? Und wenn sie nicht gelöscht werden, was passiert dann weiter? Werden die veröffentlicht, werden die zum Training des nächsten Modells verwendet, werden die weitergegeben? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss, und da kommt dann genau auch das Thema ins Spiel, welches Tool verwende ich, wie ist es technisch abgesichert, wie ist es rechtlich abgesichert?
Also machen wir es konkret. Ich stecke jetzt gerade im Schreiben meines 7. Buches und habe das, was man... habe das, was man einen Writer's Block nennt, würde Dan Brown es sagen. Ja. Also ich mag momentan nicht. Und der Verlag steigt mir aufs Dach und gibt schon und hast du schon. Also natürlich bin ich der Ansicht, ich mag es als Journalistin selber schreiben, aber gesetzt den Fall, ich würde jetzt sagen, ChatGPT, komm, hilf mir, dann ist es nicht schlau, weil es ist ja eben irgendwo und damit jedermanns gut.
Ja, naja, ganz so ist es nicht. Die Frage ist immer, wie sensibel sind die Daten, die du reinsteckst. Was sicher heikel ist, wärst du eine Erfinderin, ja, und hättest gerade das neue Patent entwickelt, die Patentdaten da reinzuladen und zu sagen, schreib mir den Antrag fürs Patentamt. Das sind Daten, wenn die rausgehen, also da entsteht natürlich viel Schaden. Dasselbe ist natürlich bei personenbezogenen Daten, ja, die man nicht verarbeiten darf ohne Zustimmung, oder wenn es urheberrechtlich geschützt ist.
Also Anwälte dürfen jetzt nicht sagen, wie ist die Scheidung von der Frau Meier und dem Herrn Meier und das sind die Dinge und jetzt suche mal raus, wie es geht. Also das wird nicht gehen.
Zumindest wäre ich da vorsichtig. Das ist ein Anwendungsfall, wo man dann auch schon sehr genau prüfen muss, in welches Tool stecke ich es rein. Sind die Server in Europa? Garantiert mir das Unternehmen, das dieses Service hostet, dass es die Daten nicht weitergibt, dass es mit der Lebensgeschichte und der Scheidungsgeschichte der Frau Meier nicht das nächste Modell trainiert?
Aber so für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ich sag, schreib mir einen dreizeiligen oder fünfzeiligen LinkedIn-Post oder was weiß ich. Das ist alles in Ordnung und das ist wurscht, oder?
Ja, genau. Ich sag immer, überleg dir, wir beide sind auch schon alt genug, um zu wissen, es gab eine Welt ohne Handys, man glaubt es kaum. Als auf einmal das Handy kam, wir haben alle früher telefoniert und auf einmal konnte man über alles reden, und zwar wurscht, wo man war. Und wir haben alle in den 2000ern viele sensible und intime Gespräche in den Straßenbahnen in dieser Stadt miterlebt. bis Menschen da drauf gekommen sind, ich kann zwar jetzt überall telefonieren, aber vielleicht sollte ich es nicht tun. Und mein Ratschlag ist immer, überlegt, ne, sozusagen, ob das, was ihr da reingebt, ist es sensibel, betrifft es jemand anderen, ist es heikel oder geschützt, ne? Also würde ich in der Straßenbahn jemand erzählen.
Du, bei mir geht's heute noch so, ja, dass ich mir denke, jetzt habe ich mir das im 13a alles angehört, da darf man Zwischenfragen stellen bei dem Telefonat. Absolut. Also wer besitzt denn jetzt die Urheberrechte an Texten oder an Bildern, die mit KI-Tools, nehmen wir jetzt halt ChatGPT oder beispielsweise Midjourney, erstellt wurden? Wem gehört das?
Das ist die spannende Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Urheberrecht bezeichnet einfach, ist ein Schutzrecht für Kreative, dass das, was sie schaffen, sie verwenden und verwerten dürfen, auch monetär. Und das Urheberrecht kennt den Begriff des Schöpfers. Ja? Also da ist auch Bezug zur Religion. Ja?
Biblische Geschichte.
Biblische Geschichte. Es braucht einen Schöpfer und dieser Schöpfer darf laut europäischem und auch amerikanischem Urheberrecht, bei allen Unterschieden, da sind sie gleich, muss ein Mensch sein, eine natürliche Person. Und da wird es spannend, weil sozusagen, wer könnte der Urheberrechtsinhaber sein?
Der promptet.
Es könnte sein, das Unternehmen OpenAI, das das Tool produziert, es könnte das Tool selber sein oder es könnte der Nutzer sein. Und das Gesetz schließt jetzt schon einmal aus, dass es sozusagen ein Unternehmen ist, weil keine natürliche Person und schon gar kein Programm. Dann bleibt der Nutzer über und da ist die ehrliche Antwort auch, es kommt stark darauf an, grundsätzlich hat der Nutzer kein Urheberrecht. Weil das Urheberrecht.
Er hat es ja nicht kreiert. Er hat es ja nur gepromptet.
Er hat es gepromptet. Und jetzt beginnt der Punkt, wo spannend wird. Was hat er gepromptet? Die 90% der Prompts, sage ich einmal, sind wahrscheinlich Allerweltsfragen. Ja? Und da ist es auch so, also sozusagen, wenn ich jetzt eine Gebrauchsanweisung für eine Waschmaschine schreibe, dann habe ich das zwar geschrieben, aber die kreative Leistung wird überschaubar sein, genauso wie alle Wetterberichte ähnlich ausschauen. Und also solche Dinge werden durchs Urheberrecht dann eigentlich nicht geschützt. Und dann ist die Frage, ne? Also sozusagen ist es eine Allerweltsfrage mit einer Allerweltsantwort, dann wird es kein Urheberrecht geben. Das sind aber die allermeisten Fälle dessen, was wir tun.
Spannend. Aber ChatGPT ist ja keine Suchmaschine. Wieso verwenden das Menschen dann als Suchmaschine? Das ist ja echt ähnlich.
Ja, die Frage stelle ich mir auch. Da geht es uns gleich. Aber es wird immer besser, weil es natürlich Sprachmodelle gibt, die dann auch ans Internet angeschlossen sind. Und gerade vor ein paar Tagen hat Perplexity, also ein sehr frühes Produkt, das mit Sprachmodellen und Internetzugang arbeitet, als Google-Ersatz ein sehr beeindruckendes Update sozusagen gemacht mit einer Funktion, die heißt Deep Research, die dann bis zu 200-300 Suchergebnisse auswertet.
Wow.
Und dann auch mit den Reasoning-Modellen, wir erinnern uns DeepSeek vor ein paar Wochen, die Diskussion, auch Aufgaben, die man ihm stellt, in viele verschiedene Unteraufgaben gliedert und damit unter wirklich, wirklich komplexe und beeindruckende Ergebnisse bringt.
Aber immer dann, wenn ich es komplex und beeindruckend brauche, kann es das Ding nicht. Weil zum Beispiel fände ich super, wenn ich nicht so deppert für meine Quellen ewig, ich will ja immer die Originalquelle, lange rumrecherchieren müsste, geht aber gar nicht so leicht. Und dort, wo es personenbezogene Daten sind, also wenn du jetzt Alexa fragst, wer ist Tatjana Lackner, dann wird es da wahrscheinlich meinen faden Wikipedia-Eintrag vorlesen. Aber wenn ich das jetzt bei ChatGPT eingebe, dann stimmt nichts mehr. Ja. Also weder Geburtsstunde, Geburtsort, Geburtsdatum, nichts stimmt mehr.
Ja.
Und ich werde jünger gemacht. Also da geht's nicht, oder? Da beherrschst du viele Dinge noch nicht.
Auch GPT hat seit 2-3 Monaten die Funktion, ins Internet zu gehen, wenn du es ihm sagst. Gibt's unten einen Button, genau, und wenn du ihm eine Frage stellst und den Button drückst, aktivierst, dann sozusagen kann er auch ins Internet gehen. Die Suchergebnisse verändern jetzt, glaube ich, noch nicht die Welt disruptiv. Ja. Aber es wird immer besser. Ne? Und wie gesagt, gibt einzelne Produkte wie Perplexity zum Beispiel, die dieses Thema technisch auch schon relativ
das magst du lieber,
und weitgehend.
Oder?
Also beim Suchen im Internet absolut. Vor allem also sozusagen durch die neue Funktion vor 2 Tagen. Mein aktueller absoluter Favorite.
Das ist noch frisch. Jetzt hat ja ChatGPT auch so ein bisschen die Angewohnheit, dir etliche Modi vorzuschlagen, in denen du suchen kannst, wo man das Gefühl hat, wie beim Staubsaugersackel. Also die heißen dann irgendwie also sehr eigenartig. Hast du da das Gefühl, dass sie sich wirklich groß unterscheiden, ob man jetzt mit ChatGPT 40 XY sucht oder mit was anderem?
Ja, es heißt ja, neue Technologien lösen manchmal nicht einmal die Probleme, die sie schaffen.
Ja, genau.
Und man muss schon wirklich viel Zeit investieren, um die wöchentlich neuen Modelle zu verstehen und zu wissen, was die Eigenheiten sind. Wenn man sich damit beschäftigt, ist das Potenzial allerdings groß. Das ist schon so. Es gibt Modelle, die sehr gut drin sind, Texte zu formulieren. Oder auch jetzt die letzten Wochen groß im Gespräch, die Modelle, die reasoning können, also argumentieren. Das heißt, du gibst der KI eine Aufgabe und die KI draftet dann nicht einfach eine Antwort, sondern überlegt sich einmal, was könntest du meinen? Man formuliert ja auch nicht immer ganz präzise. Mhm, ja.
Genau.
Aber das hinterfragt die KI, überlegt sich, was kann das Ziel sein, überlegt sich, was sind Teilschritte, die ich erledigen muss, um zu diesem Ziel zu kommen, und macht die dann auch. Und diese Arten von KI sind dann auch häufiger ans Internet angeschlossen, an Datenbanken, und können damit auch die Ergebnisse, die Inhaltsqualität.
Aber wo ist jetzt die Grenze zum Cheating? Also wenn man sagt, ich erlebe das schon bei Konkurrenten, die jetzt plötzlich ganz viele Blogs ins Leben rufen, die eindeutig, also ChatGPT generiert sind, wo ich das Gefühl habe, Herrst, so schlau redst du ja gar nicht, also geschweige denn schreibst du so, und dann gibt das aber als seine Erkenntnis auf dem Blog aus. Ist das rechtens?
Ja, also grundsätzlich schon. Die Frage ist immer, also die häufigste Rechtsfrage für Anwender ist, darf ich diesen KI-Inhalt, den ich aus dem Tool bekomme, verwenden, und wofür kann ich es verwenden?
Also als Journalist darf ich das nicht verkaufen, weil es ist ja nicht meine geschaffene Geschichte.
Das kommt drauf an. Grundsätzlich, unabhängig davon, ob du jetzt Microsoft Word, ChatGPT oder was auch immer verwendest, schließt du einen Vertrag mit denen. Ja, das sind die Geschäftsbedingungen, und dort steht drinnen, was du tun musst, meistens zahlen, und was sozusagen du bekommst und wofür du es verwenden darfst. Und in diese AGBs sind meistens unübersichtlich geschrieben, jedenfalls sehr lang, eher rechtlich und dann meistens auf Englisch. Aber dort steht drinnen, was du tun darfst. Also bei ChatGPT zum Beispiel darfst du alles, was du an Texten rausbekommst, privat und kommerziell verwenden. Auch in der Gratis-Version. Das ist sozusagen seit Anzeit so. Das muss aber nicht überall so sein. Jedes Tool, und das macht es komplex für den Anwender, hat seine eigenen AGBs und Bedingungen. Und wenn man zum Beispiel schaut, Suno, ein zweites absolutes Lieblings-KI von mir, die produziert Musik. Dort ist zum Beispiel so, die sagen, wenn du einen Gratis-Account hast, dann darfst du privat alles damit machen. Das ist jetzt nicht sehr viel.
Aber in die Hitparade kommerziell darfst du nicht.
Kommerziell Geld machen darfst du nicht, dafür brauchst du ein Bezahlabo. Ja? Und die haben ein ganz besonders perfides Anreizsystem, einen zu zahlen zu überlegen. Die sagen, man weiß ja nie, was rauskommt, und man kann bei der KI auch Dinge nicht gut reproduzieren. Also du spielst damit und es kommt auf einmal das Lied raus, das du im Kopf hast, und das ist perfekt. Das kannst du aber nachher nicht mehr reproduzieren. So,
okay.
Das heißt, du hast eigentlich einen perfiden Anreiz, von Anfang beginnt permanent das Abo zu zahlen und nicht erst dann, wenn du was gefunden hast, dass du wirklich kommerziell verwenden möchtest.
Erwartest du das beim offenen ChatGPT, dass die da irgendwann nochmal nachwassern, weil sie natürlich jetzt spüren, dass das auch Journalisten, dass es auch Studenten an den Unis, wo man sagt, wie wertet man es aus, damit nicht die Plagiatsjäger eines Tages vor der Tür stehen und sagen, das war nicht deine Doktorarbeit?
Ja, also für Anwender macht es natürlich nicht besser, dass jede KI ihre eigenen AGBs hat, die sehr umfangreich sind, sondern diese AGBs dann auch noch regelmäßig verändert werden. Und ich bin da auch ganz offen, also ich habe auch nicht die Ressourcen, permanent zu schauen, ob sich nicht vielleicht was verändert hat. Das heißt, damit, das ist, glaube ich, für Anwender gut zu wissen. Ja, und die Frage, die ich mir stellen muss, Filterfrage, das umfassend zu monitoren ist anspruchsvoll. Ich habe noch nicht den Königsweg gefunden. Mein Best Guess wäre zu sagen, wenn ihr ein neues Tool probiert, kopiert die 25 Seiten AGBs raus, steckt sie in eine KI und stell dazu einfach die Fragen, die dich interessiert. Ne? Wo landen meine Daten? Was darf das Tool mit meinen Daten machen und so weiter und so fort?
Gibt's etwas, was der User oder die Userin, die uns jetzt zuhört, mit ChatGPT nicht darf? Jetzt sagst du, kommerziell dürfen wir es nützen, privat dürfen wir es nützen, was dürfen wir nicht?
Das steht in den einzelnen AGBs drinnen.
Bei ChatGPT weißt du's?
Also zumindest vor ein paar Monaten weiß ich es noch. Auch das verändert sich, die schränken sie immer ein. Du darfst zum Beispiel keine Desinformationskampagnen machen, man darf keine Spam-Kampagnen machen. Ich habe ja
Also Elon Musk wäre ausgeschlossen schon mal.
Also das müsste man überlegen. Ja. Du darfst zum Beispiel auch nicht laut AGBs von OpenAI Outputs von ChatGPT verwenden, um dein eigenes Modell zu trainieren. Das ist genau der Vorwurf an DeepSeek. Ja. Du erinnerst dich?
Gib mir ein Beispiel. Was heißt das?
Das bedeutet, also der Vorwurf DeepSeek, ne, das chinesische Modell, das durch die Medien ging, das sozusagen deutlich günstiger trainiert worden wäre. Und OpenAI hat gesagt, wir haben Anzeichen dafür, dass die unsere Trainingsdaten verwendet haben. Genau, das klingt so, als hätte man sich in einen Server gehackt, um dort Trainingsdaten abzusaugen. Das war aber nicht so, sondern die Idee ist vielmehr, um solche Reasoning-Modelle zu bauen, brauche ich einen großen Trainingsdatensatz an sozusagen komplexen Fragen und den Gedankengängen zur Lösung und zur Antwort. Das ist die Art, wie ich solche Reasoning-Modelle trainiere. Und OpenAI hat das in, glaube ich, wirklich sehr ressourcenintensiver Arbeit selbst zusammengebaut. Und höre, da wurden Rechtsanwälten bis zu 200 Euro Wahnsinn. Die Stunde gezahlt. Und das hat auch einen gewissen Wert. Und jetzt könnte ich es mir natürlich leicht machen und sagen, ich lasse das Jahr aus und spare mir die Kosten zum Entwickeln dieser Trainingsdatensätze. Ich nehme das modernste OpenAI-Modell, das mir solche Fragen beantworten kann, stelle dem 100.000 Fragen automatisiert, nehmen die Antworten und auch die Gedankengänge, ja, die das Modell jetzt nicht mehr ganz offen zeigt, aber zumindest verkürzt. Und damit erspare ich mir ein Jahr Entwicklungsarbeit für die Datensätze Wahnsinn. Und viel Geld.
Aber wäre ein Schmankerl für dich und deine KI-Agentur, sowas mitzubetreuen, egal von welcher Seite beinahe, oder? Weil ich meine, das ist ja schon, das hat ja was fast von einem Prime Case.
Inwiefern?
Naja, weil das ganz bestimmt noch nicht so häufig von so vielen verschiedenen Seiten diskutiert worden ist. Das ist fast wie ein Präzedenzfall.
Ja, also es sollte tatsächlich passiert sein, war sicher eins der ersten Male, ja, dass sozusagen ein Modell so genutzt wurde. Aber long story short, ne, das ist auch eine Einschränkung in den AGBs von ChatGPT. Dafür darf man es nicht verwenden.
Ja, okay.
Durch die Frage der Sanktionierbarkeit. Das Schlimmste, was ChatGPT machen kann, ist den Account zu sperren von DeepSeek oder wer auch immer das dafür verwendet hat.
Okay.
Soll. Genau, also da kommen wir auch irgendwie so ein bisschen an die Grenzen, ja.
Weil dann mache ich es mit einem anderen Namen wieder oder geht's da auch um identifizierte, verified Dinge, wo man sagt, nein, das kannst du nur einmal mit deinem Pass?
Ja, also mit demselben Account geht's wahrscheinlich definitiv nur einmal nicht. Und ich vermute mal, OpenAI wird jetzt noch viel stärker alert sein, sowas auch im Vorfeld zu erkennen.
Aber gut, Faktum ist, also man darf mit KI-generierten Inhalten ohne Kennzeichnung in seiner Business, aber auch für die Marke darf man schon nutzen.
Ja. Ja, wenn das in den AGBs dieses Tools drinnen steht, ja, also sozusagen Musik suchen und nur wenn du zahlst und das definiert jeder anders.
Wie sollen wir das an der Uni handhaben? Eben von wegen Plagiatsieger, weil da ist es ja offenbar so, dass die Uni, jede macht es dann anders und es ist mittlerweile, die einen sagen, du musst es ausweisen mit Stand, abgerufen am so und so vielten, die anderen sagen, uns ist wurscht, was wahrscheinlich nicht lang halten wird, also wie ist das da?
Ja, das ist die große Frage. Ich habe selber das Vergnügen, momentan einige Lehraufträge an Hochschulen zu haben und zu beginnen. Und das ist natürlich die große Frage, wie du sagst, jede Hochschule hat ihre eigenen, die Hochschulen waren extrem schnell, sich das zu überlegen, das ist gut. Den Königsweg gibt's nicht, jeder regelt es ein bisschen anders. Und meiner Erfahrung nach stellt jede Uni das auch jeden Lehrbeauftragten frei, wie er das innerhalb der Richtlinien haben will. Und
also jetzt bei dir, ich bin jetzt bei dir Student, dann wirst du mir wahrscheinlich sagen, pass auf, Wikipedia ist keine Quelle, aber ChatGPT möglicherweise schon und willst das ausgewiesen.
Ja, also ich hab für mich beschlossen, das sehr pragmatisch anzugehen. gut, in meinen Vorlesungen geht es natürlich um künstliche Intelligenz und daher, also ich kann eigentlich und will auch nichts verbieten. Ich glaube, dass sich die Taktik verändern wird müssen. Und sie wird sich verändern. Und ich bewerte die Studenten eigentlich großteils auch anhand von Präsentationen.
Mhm. Also da sind wir wieder bei der Rhetorik. Hallo!
Absolut. Ja, groß im Kommen. Ja, meine Theorie ist ja, dass künstliche Intelligenz an ganz, ganz vielen Fronten zu einer Renaissance des Menschen führen wird. Ja, also die Persönlichkeit, auch die Art und Weise, wie ich meine Persönlichkeit ausdrücke. Ja, What makes the difference? Ja, absolut. Und das sehe ich auch in der Didaktik. Ich habe ja Ich habe überlegt, irgendwie zur Benotung auch zu Studenten zu bitten, ein Essay zu schreiben, ne, über, also Einstieg zur Reflexion über das Kursthema, und ihnen zu sagen, das fließt in die Benotung ein. Allerdings werde ich es nicht lesen, weil ich eh weiß, sie schreiben es mit GPT, was für mich auch grundsätzlich in Ordnung ist. Sie sollen nur schauen, und das ist die Benotungsgrundlage zwischen bestanden für diesen Benotungsbewertungsteil und nicht bestanden, dass der KI-Detektor weniger als 40% Wahrscheinlichkeit auswirft, dass es sozusagen durch eine KI geschrieben wird. Ist
den
auch eine
aber
Fähigkeit.
Nicht jede Uni hat, muss man auch sagen.
Ja, da habe ich zu wenig Erfahrungswerte. Wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass jede Uni irgendeinen hat. Die Frage ist nur, aber ich kenne keine Standards. Ich glaube, da bedient sich jeder an anderen KI-Detektoren. Und aus technischer Sicht ist das Problem bei den KI-Detektoren ja, dass es keine verlässliche Methode gibt, synthetischen Content zu identifizieren, ja. Weil was machen die? Ja, es ist Machine Learning, die schauen drauf und schauen bei einem Text zum Beispiel, wie regelmäßig ist das Setzen der Silben und Wörter. Ja, und wenn es sozusagen sehr regelmäßig ist, dann schließt die KI drauf, naja, also ein Mensch schreibt nicht so regelmäßig, dann ist es wohl synthetisch generiert.
Ich weiß von einer Studentin, dass sie irgendwie aus ChatGPT die Sache rausgenommen hat, und dann gibt es wieder ein eigenes Tool, wo du sagen kannst, das, was ich jetzt rauskopiert habe, formuliere um, weil damit ist es nicht mehr da drinnen findbar und nicht mehr in der Regelmäßigkeit findbar, was aber immer noch, es ist zwar ihre schlaue Herangehensweise, aber immer noch nicht ihr Werk.
Ja, das ist genau, auf der einen Seite, also die Idee, den Studenten zu sagen, schreibt sie eine Say, wie ihr wollt, aber es darf nachher nicht mehr als 40% Wahrscheinlichkeit rauskommen, dass synthetisch ist. Das wäre auch so ein bisschen die Reflexionsübung gewesen, wie komme ich dorthin, ja? Also wie bringe ich dort auch meinen menschlichen Input nochmal rein? Und das Zweite, und da sind wir dann wieder beim Urheberrecht, ist, dass es natürlich schon so ist, dass wenn ich GPT sage, schreibe mir den Wetterbericht, dann ist das ein relativ simpler Prompt und da wird es kein Urheberrecht geben, auch für mich nicht. Das ändert sich aber irgendwann, je kreativer und einmaliger mein Input als Nutzer ist. Und das kennt das Urheberrecht schon, dass irgendwann die Grenze erreicht ist, wo es dann auch schützenswert ist, weil mein Input so prägnant ist, ja, oder so originell oder so kreativ, dass auch wenn es mit technischer Hilfe gemacht wurde, meine menschliche Leistung urheberrechtlich geschützt ist.
Okay, wo es dann nur eine Verschlimmbesserung ist bei Slogans oder bei Werbern oder so.
Ja, genau. Die gute Nachricht ist, also es kann durchaus sein, ja, dass du als Nutzer ein Urheberrecht bekommst, wenn du mit GPT arbeitest. Da gibt's im Präzedenzfall auch Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Ja, und da macht ein Mensch auch nicht mehr, sage ich einmal, ohne einem Fotografen jetzt zu nahe treten zu wollen, als den Bildausschnitt zu wählen und genau drauf zu drücken. Und das genießt traditionell auch, also im Urheberrecht heißt es dann, glaube ich, Leistungsschutzrecht, nicht Urheberrecht, leicht differenziert, aber im Grunde genommen darf er dann auch bestimmen, wie es verwertet wird und monetarisieren.
Na, servus.
Und das ist ein Präzedenzfall. Ne? Die schlechte Nachricht ist, es gibt keine Faustregel, ja, an der du dich orientieren kannst, ab wann es soweit ist. Das weißt du immer erst im Nachhinein. Ja.
Aber kennst du Texte, die letztlich aufgrund von kreierten oder geprompteten Slogans auf Geld verdient haben, obwohl sie eigentlich die letzten 3 Monate gar nicht so viel selber erdacht und ersonnen haben?
Ja, also nein, kenne ich nicht, weil kaum jemand transparent macht, welche Texte er mit KI verfasst und welche nicht.
Aber könnte man es in ChatGPT suchen? Kann ich deine Prompt suchen?
Nein, kannst du nicht.
Okay.
Ja, kannst du nicht. Was funktioniert ist, wir lesen häufig, ne, wenn wir etwas bei vor allem den Gratis-Versionen eingeben, Sprachmodellen, dann werden unsere Daten verwendet, um zu Trainingszwecken. Das bedeutet nicht, und das ist so ein grundsätzliches Missverständnis bei KI, dass KI selbstständig sich verbessert, wenn wir mit ihm interagieren. Das tut es nicht. Jede Verbesserung von KI passiert immer nur dann, wenn eine große Anzahl an sehr schlauen Entwicklern sehr aufwendige Versuchsprojekte starten, um das zu machen. Aber was schon passiert ist, dass KIs dadurch verbessert werden, dass OpenAI-Entwickler zum Beispiel schauen, was kann das Modell noch nicht gut?
Okay.
Und dann überlegen, welche Daten muss ich sammeln, um dem Modell zu zeigen, dass, wie es diese spezifische Aufgabe deutlich besser machen kann. Und dazu bedienen sie sich natürlich ja auch den Daten, die User vor allem in der Gratis-Version damit verwenden.
Unser aller Daten.
Unser aller Daten, ja. Und insofern haben wir da natürlich auch einen Beitrag geleistet. Und der einzige Grund, warum ChatGPT für enorme Serverkosten sein Modell noch immer gratis zur Verfügung stellt, ist, dass das die effizienteste und günstigste Methode ist, um die Datensätze zu bekommen, von denen sie leben.
Ja. Also wir sind die Labormäuse, okay.
Ja, also zumindest arbeiten
weißt,
wir
weißt du, wofür es ich richtig ja? cool finde? Also wenn ich jetzt irgendwie einen langen Arbeitstag gehabt habe
ja?
und dann mal die ein oder andere Enkeltochter ins Bett bringen muss und dann aber will, ja komm, erzähl mir eine Geschichte. Und ich kann nicht mehr, mein Hirn ist leer. Dann gebe ich in ChatGPT eine Geschichte mit den Namen und sage eben so und so hätte ich das gerne. Ja. Die eine will eine Prinzessin-Story, die andere will ja. das. Und dann gibt's eine spannende Abendgeschichte mit den Namen als Akteuren. Mhm. Und das ist natürlich, wow, bin ich eine coole Oma. Und denk mir, thanks God, habe ich Gedanke, dass es ChatGPT gibt. Das geht,
ja,
oder?
Ah, das funktioniert, ja. Und ist.
Und die dürfte ich sogar verkaufen. Also ChatGPT wird es mir erlauben.
Ja, ChatGPT würde es dir erlauben. Der Punkt ist, ja, und das gebe ich beim Urheberrecht sozusagen allen Menschen, auch in meinen Trainings und Vorträgen immer mit. Geht es immer davon aus, dass ihr kein Urheberrecht habt. Ne? Also wenn ihr extrem komplexe Vorgaben gibt, kann es passieren, aber geht es immer davon aus, ihr habt keins. Die wichtige Frage ist aber, braucht ihr das Urheberrecht?
Ja.
Oder nicht? Urheberrecht heißt eigentlich nur sozusagen die Verwertungshoheit und jemand anderen dann im Zweifel auch zu verbieten, dieselbe Gute-Nacht-Geschichte zu verwenden. Ja? Mhm. Wenn du sie deinem Enkelkind erzählst,
mir wurscht,
ja,
nachdem das
ist
Kind
es dir
schläft,
vollkommen wurscht. Ne?
Kann der Nächste.
Und wenn jemand ein Posting auf LinkedIn macht und jemand anderer macht das identische Posting. Genau. Aber das ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen muss und das ist die relevante Frage. Allerdings, ja, hättest du vor, jetzt Harry Potter 9 zu schreiben, ja, groundbreaking, ja, und das mit der KI machst, dann gibt's, je nachdem, also wenn du den Plot sehr detailliert vorgibst, ne, dann sind wir wahrscheinlich wieder an dem Punkt, dass du ein Urheberrecht beanspruchen kannst. Das weißt
also
du aber auch erst
sagen,
nachher.
Ich kann nicht sagen, schreib im Stile von Richard David Precht, da wird's dann eng.
Kannst du schon sagen.
Ja, und da kommt auch übrigens erstaunlich ähnlich Richard David raus. Aber das ist ja. natürlich was, was nicht funktioniert im Sinne von es dann auszuweisen als meine Idee, mein Schmalz.
Hm.
Das geht auch noch.
Ja, ich glaube, das ist genau die Grauzone, ja, oder eine der vielen Grauzonen bei rechtlichen Aspekten und der Verwendung von KI, die einfach die nächsten Jahre zeigen werden. Ne?
Wahnsinn.
Ja.
Du, also ich erinnere mich an Zeiten, als die Schule des Sprechens noch eine Website hatte, also hat sie immer noch, aber mit Zitaten drauf, weil Menschen das so ganz super gefunden haben in einer Zeit, wo es noch nicht so Suchmaschinen generiert war. Und weil ich in München geboren bin, habe ich mir gedacht, ach mei, wir haben da so viele Dinge drauf und von Karl Valentin gar nichts. Ja, als Münchnerin selbstverständlich mache ich das. Das war genau 2,5 Minuten on air. Und dann kam vom Anwalt bereits 800 Euro. Die haben das natürlich so eingestellt, dass wurscht, wo jemand, das wäre heute, wenn ich sag ein Zitat, also im Stile von Karl Valentin, können die gar nichts machen. Und ich habe damals 800 Euro becken müssen und sämtliche Anwälte haben mir gesagt, Tatjana, kannst nichts machen. Das ist genau das Geschäftsmodell, das die haben, die Erben.
Ja, die Frage ist, wenn man GPT ein Zitat im Stil von Karl Valentin machen lässt, ob und wie das unter das Urheberrecht fällt. Also das, mein Bauchgefühl wäre, dass das zwischen dem Anlassfall und der Erkenntnis jedenfalls einmal mehrjährig und höchstgerichtliche Urteile stehen, weil es einfach ein Präzedenzfall ist. Ich probiere das immer, um sozusagen KI-Grundbegriffe im Mundelstil sozusagen erklären zu lassen. Ja. Genau, und auch da stellt sich die Frage. Ne? Ein weiterer Punkt, rechtliche Rahmen und KI-Anwendung, ganz, ganz viele Grauzonen, weil das Urheberrecht einfach nicht für die Technologie geschrieben wurde.
Ja, ja, klar.
Ist, genau, also no offense, niemand schuld, aber ist einfach so. Und da stellen sich viele Fragen durch die neuen technischen Möglichkeiten, ja, die wir bis jetzt einfach nicht hatten und die sich die nächsten Jahre klären werden, ja, one way or the other.
Andreas, was sind denn jetzt so die häufigsten Fehler beim Prompten, die Menschen machen? Jetzt schau mal, was du sagst, den Fun Quiz. Ich habe natürlich auch GPT gefragt.
Ah, okay, bin ich schon sehr gespannt, was GPT sagt. Ja. Also meine Erfahrung ist, die Arbeit mit GPT ist eigentlich recht simpel. Man muss ihm sagen, was er tun soll, und er tut's. Das Bemerkenswerte ist, dass es häufig extrem schwierig ist, der KI zu sagen, was sie tun soll, was die Aufgabe ist. Und das erlebe ich dann wirklich häufig, dass Leute beginnen zu prompten, ne? Hilf mir beim Erstellen der Einladung, und das ist der Tag und das ist die Einladungsliste. Und man wundert sich, warum dann nichts rauskommt. Ne? Die Aufgabe ist einfach zu sagen, ist es eine Geburtstagseinladung oder was auch immer.
Absolut. Wie lange, also soll Zielgruppe der Text sein? Konkret, wie lange soll es sein? Genau. Ein Bitte eignet sich. Höflich sein bei der GPT eignet sich, weil die Prompts werden besser.
Ist es deine Erfahrung?
Ja, Anna Simic hat das bestätigt. Also die hat gesagt, sag bitte dazu, und der Auswurf ist besser. Aber ich gesagt habe, echt jetzt? Der weiß das ja nicht. Ja. Aber scheint so zu sein.
Ja. Es gibt noch ein zweites Argument, weil es gibt ja immer wieder die Fantasie, KI könnte, obwohl es technisch nicht begründbar ist, irgendwann doch die Welt übernehmen. Und dann sollte dieser unwahrscheinliche Fall eintreten, dann wirst du natürlich sehr glücklich sein, wenn du auch höflich gewesen bist.
Ja, genau. Dann ist es richtig.
Ja, genau. Nur also ein gut. Scherz.
Also, for the record. Also gut. Wer haftet denn, wenn KI Fehlinformationen verbreitet oder diskriminierende Inhalte erstellt werden?
Ja, auch wichtige Frage für die zukünftige Verwendung. Da ist das Recht recht eindeutig. Der Nutzer, wer auch immer Inhalte verwendet, ob er sie selbst erstellt hat oder durch die KI erstellt hat oder jemand anderer durch die KI erstellt hat, aber ein Dritter es nutzt, die Verwendung, der es verwendet, haftet auch dafür.
Ha.
Und da gibt's ja zum Beispiel diesen Anlassfall, aus der durch die Medien ging, der New Yorker Anwalt, der bei Gericht eingereicht hat, einen Rechtssatz und amerikanischen Recht, wo man sozusagen stark Case Law orientiert ist, also keine Gesetze zitiert, sondern ähnlich gelagerte Fälle und die Urteile, die einem sozusagen auch entsprechen zur Unterstützung. Der hat diese Use Cases oder Rechtsfälle die KI recherchieren lassen, und der Satz war auch perfekt und den hat er eingereicht. Das Problem war, dass keiner dieser Fälle echt war, sondern alle waren erfunden bis hin zu den Grenzen. Und der Schaden beim Anwalt war erstens einmal, ging global durch die Medien. Das ist ein ziemlicher Reputationsschaden, wenn dir das als Anwalt passiert. Er hat vom Gericht dann auch eine Strafe von 5.000 Euro bekommen. Genau, also sozusagen der Schaden ist in dem Fall beim Anwalt, aber auch die Verantwortung. Ja. Und das ist so ein Fall, der zeigt, wer auch immer diese Inhalte verwendet, wird doch genau die Verantwortung dafür übernehmen, weshalb es sich empfiehlt, immer, ja, und das sind die Warnhinweise, die jede Art von KI gibt, zu überprüfen, ist es faktisch korrekt, weil die Verantwortung bleibt bei uns als Nutzer. Ja. Und was ich auch immer mitgebe, ist sozusagen nicht nur die Frage, ist es faktisch korrekt, sondern auch ein bisschen die Frage zu stellen, entspricht es meinem Wertesystem? Das ist sozusagen der Bias, den du angesprochen hast. Immer auch zu fragen, würde ich die Antwort genauso geben? Würde ich die Antwort akzeptieren? Wäre ich der Betroffene durch die Antwort?
Aber da sind wir ja wieder bei Dingen wie bei X oder also ehemals Twitter und Co. Also wo man sagt, na gut.
Genau. Also
Faktencheck, Facebook und Co.
Aber auch dort, die Menschen, die auf X posten das unter ihrem Namen und auch unter ihrer...
Und im Klarnamen zum Teil,
Verantwortung,
ja.
Genau. Also das ist ja auch das, was uns menschlich macht, ja. Also sozusagen auf X sozusagen trägt das jüngst sehr sehr breite Früchte, ja. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, es wird sehr schwierig sein, im Diskurs wird oft gefordert, also sozusagen die objektive, sichere KI, ja, die sozusagen faktisch korrekt ist und so weiter. Das heißt für jeden Menschen nur ein bisschen was anderes, vor allem wenn wir auch beim Bias sind. Und wenn wir fragen, nicht nur wo ist der Platz der KI in unserem Leben, in unserem Alltag.
Also wie sehen wir es? Wenn ich heute sage Eifersucht, dann ist für die Silvia Eifersucht, wenn er über den Tisch flirtet. Für die Hannelore, wenn sie mit dem blauen Auge da sitzt, da ist die Spanne riesig.
Absolut.
Natürlich.
Und das ist, und da sehe ich, dass so die Eigenverantwortung beim Nutzer jetzt nicht nur negativ, sondern das ist auch das, was uns weiterhin zu Menschen macht. Ne?
Rühr mal die Werbetrommel, Andreas. Wann brauche ich eine KI-Agentur? Wann nimmt man sich sowas?
wann nimmst du dir eine KI-Agentur? Wenn du in der Zeitung ganz, ganz viel über KI liest und jeder drüber spricht und du dir das Ziel setzt, ja, das möchte ich jetzt auch machen. Genau. Und dir die Frage stellst, wie beginne ich jetzt damit? Was sind die Dinge, die andere machen? Ja, was kann ich machen? Weil ich persönlich auch immer finde, der größte Mehrwert von KI, da gibt's keine Best Practices, sondern man muss beim eigenen Problem beginnen. Ja, also du sagst das selbstverständlich. Meine Erfahrung ist, dass da muss man erst drauf kommen. Und dann ist aber auch gar nicht so einfach, die richtigen Stellen zu finden, die richtigen persönlichen Painpoints, um die wertstiftendsten Anwendungsfälle zu bekommen. Aber wenn du vor diesem Problem stehst, dann holst du dir eine KI-Agentur.
Jetzt kostet es ja Zeit. Jetzt kostet es natürlich deine berufliche Zeit, die KI-Auseinandersetzung und Co. Wie sehr hast du gemerkt, dass es umgeschiftet ist? Warst du jemals auf TikTok oder auf Instagram oder auf Facebook oder wo auch immer? Also hat sich das verlagert oder bist du dort immer noch oder gar nicht mehr?
Ich war nie ein Mensch, der viel auf Social Media unterwegs war. Dafür bin ich vielleicht zu alt. ich bin auf LinkedIn, mache das mehr oder weniger regelmäßig.
Aber Mieter bist du nicht im Sinne von, du hast noch keinen Avatar, der für dich in virtuelle Besprechungen geht.
Ich habe keinen Avatar, der in virtuelle Besprechungen geht. Das ist ganz lustig, weil ich stelle mir immer die Frage, wie wird KI die Welt unseren Alltag verwenden, wie wir es noch nicht sehen. Ne? Dass wir jetzt Kundenbots bauen mit Sprachmodellen, das ist irgendwie relativ naheliegend.
Das ist Vanilla, würden unsere Studenten sagen.
Genau.
Sehr basic.
Genau, aber was werden die großen Impacts sein in 10 Jahren? Ja? Also wie wird es unseren Alltag verändert haben? Und die Avatare, die man nicht nur in eine Videokonferenz schickt, damit sie berichten, sondern die uns wirklich vertreten. Irgendwer hat das einmal angekündigt als Prototyp. Und ich stelle mir die Frage, wenn es das sowas gibt, ist technisch nicht ganz trivial und wird sicher noch 1-2 Jahre dauern bis zu den ersten Versuchsmodellen. Wird das verändern? Wenn wir zwar eine Videokonferenz haben und ich schicke meinen Avatar, dann wird das die erste und letzte Videokonferenz gewesen sein, in die du noch persönlich gehst, weil in die nächste schickst du auch deinen Avatar. Und das führt dann zur paradox anmutenden Situation, ne? Dass wir viele Videokonferenzen planen werden, die wir alle nicht mehr selber machen, sondern unsere Avatare schicken.
Tibor Meray ist hier schon in deinem Sessel gesessen, der Geschäftsführer der Boston Consulting Group. Ja. Und der macht das so, der ist ja ganz schwer im Mieter unterwegs und er sagt, also was für ihn so arg ist, dass sogar diese körpersprachlichen Regelungen, dass man nicht will, dass einem jemand auf die Pelle rückt oder dass man irgendwie zurückweicht, weil man Zehenspitzengehr hat. Er sagt, es gibt sogar online. Also er mockt es nicht, wenn irgendwie seine Kollegen, und die Spanier sind natürlich ein bisschen more touchy feeling, wenn die sich direkt neben ihm virtuell hinhockt, was ihm eigentlich da jetzt zu nahe ist für unsere europäischen Verhältnisse. Also selbst das gibt es mittlerweile im übertragenen Sinn.
Ja, ist ein zweites schönes Beispiel für Themen, die sich ergeben werden, die wir jetzt alle noch nicht sehen, ja. Good point, ja. Nehme ich als Gedankenanstoß mit, ja.
Du, welche gesetzlichen Regelungen zur KI sind in der EU beziehungsweise in Österreich denn geplant? Immer wieder wird da also auch von 2025, April oder Herbst gesprochen. Ja, ja. Was ist denn da zu erwarten?
Genau, das große Regelwerk, das auf uns zukommt, ist die KI-Verordnung der Europäischen Union. Das ist eine Verordnung im Umfang von, je nachdem, ob man den Gesetzestext, die Erläuterungen oder die dann dazu erläuternden Artikel mit berücksichtigt, irgendwo zwischen 250 und 400 Seiten. Etwas Kompaktes. Die ersten Artikel gelten seit Februar 2025. Und tritt jetzt schrittweise in Kraft bis, ich glaube, August 2026.
Was heißt das für uns? Also wie sehr beißt sich die DSGVO mit ChatGPT, mit unserer User Experience im Vergleich zu denen in den Vereinigten Staaten oder in Australien oder in China?
Ja, das sind ein paar sehr große Fragen und wüsste ich die Antwort darauf, dann würde ich heute natürlich auch bei dir sitzen, aber dann würde ich auch noch sozusagen viel prominentere Vorträge halten. Das sind genau ein paar große Fragen, die ich dir nicht beantworten kann, weil sie, glaube ich, im Detail noch niemand
Erwartest du von diesem Europa, das einen AI-Act vorgelegt hat, wie hat Clemens Wasner gesagt, der löchrig ist und einiges zu wünschen übrig lässt, erwartest du da große Sprünge?
Ja, es gibt zwei Perspektiven. Die eine Frage ist, wenn Herr Clement sagt, das ist zu löchrig, ich weiß nicht, ob er damit meint, dass viele Aspekte damit nicht angesprochen sind, was bei 400 Seiten Textvolumen, dann würde man ihn noch größer machen, dann genau, wird es auch in der Umsetzung komplexer werden. Oder ob er damit meint von der anderen Seite, dass es zu viele Regeln sind für eine Technologie, bei der wir alle das Gefühl haben, auch an einer Standortpolitik, dass sie möglichst rasch implementiert werden soll. 400 Seiten Rahmenrichtlinien, die KI-Verordnung, die ja dazu dient, die Entwicklung und die Anwendung von KI europaweit zu regeln, auch einheitlich zu regeln.
Also ich habe ihn in unserem Talk so verstanden, dass er gefunden hat, da ist ganz, ganz viel nicht gecovert. Also ganz, ganz viel eben nicht geregelt, einige Dinge komisch geregelt. Also das ist hier schon noch also das mal besser ist, als nichts zu haben, aber noch einige Themen offen lässt.
Also das ist sicher safe to say, künstliche Intelligenz, das liegt aber auch an der Technologie. Nummer eins, es ist eine Universaltechnologie, sie wird überall reingreifen. Ich glaube, dass wir uns heute extrem schwer tun, schon zu antizipieren, wo es überhaupt gesellschaftliche Painpoints gibt, die ich regeln muss, gesetzlich oder anders. Und der dritte Punkt ist, dass diese Technologie natürlich sich wahnsinnig rasch entwickelt. Und ich spreche hier im Wochenrhythmus und nicht im Monatsrhythmus oder Halbjahresrhythmus.
Kommst du noch mit?
Natürlich, sage ich jetzt hier öffentlich.
Grüß Gott.
Aber das ist sicher momentan eine der größten Herausforderungen, die stemmen muss, weil
Herausforderungen, aber ich denke auch irgendwie Chancen, wenn ich jetzt an unsere Senioren denke, wenn ich daran denke, wenn das stimmt, was die Mediziner sagen, wir werden alle 80, 90 Jahre alt, das ist super, aber den Plätzchen musst du erstens leisten können nach der Wertschöpfung und zweitens, du musst ja auch irgendwie was haben, was du dann, wo du auch im Austausch bist und das ist schon was, wo ich den Eindruck habe, also wir können uns einen technologischen Analphabetismus nicht leisten. Also ich habe das Gefühl, da haben wir auch in Österreich noch ein bisschen Wahrnehmung zu schärfen.
Ja, also danke für das Stichwort KI-Kompetenz. Ja, ist das Schlagwort dazu, geistert auch durch alle Medien, auch will die KI-Verordnung das als eines der ersten Auflagen an europäische Unternehmen stellt. Jetzt glaube ich, dass sozusagen regulative Aufnahmen immer ein Grund sind, Dinge zu machen, immer ein Anlass sind, Dinge zu machen, aber vielleicht nicht der beste Grund. Tatsache ist, ich halte das für den Schlüssel zur erfolgreichen und noch sicheren KI-Anwendung, weil ich mir nicht sicher bin, dass allein durch die rasante technologische Entwicklung wir es gesellschaftlich irgendwie schaffen, immer up-to-date die aktuellsten Painpoints zu identifizieren und dann auch mit einer Lösung zu kommen, die dann auch noch sozusagen sich technisch ausgestalten lässt. Das ist schon sehr challenging. Ich glaube, auch im positiven Sinn, dass die Verantwortung des Einzelnen, und dann kommen wir zur KI-Kompetenz, einer der zentralen Schlüssel ist. Warum? Weil KI-Kompetenz ein bisschen umfasst das Grundwissen über KI, auch die Potenziale zu verstehen, wie kann ich es anwenden.
Nutzungsrechte.
Nutzungsrechte, genau. Wie verwende ich es? Wie finde ich meine Anwendungen? Also es hat nicht nur einen, KI-Kompetenz in meinem Kopf hat nicht nur eine defensive Charakteristik. Was muss ich jetzt lernen, damit ich Schaden vermeide? Sondern was muss ich darüber wissen, dass ich es nutzen kann?
Sicher.
Ja? Und neben Wissen und Anwendungstangente habe ich dann auch noch in meinem Kopf die Sensibilisierung. Warum? Weil wir durch generative KI allein im Bereich Cybersecurity viele neue Angriffsvektoren haben werden. Wir kennen alle CEO-Fraud, der Finanzchef, der ein E-Mail vom Chef bekommt, wo er Geld hinüberweisen soll. Und übrigens, wir haben ein neues Konto. Du kennst das Konto noch nicht, aber ich weiß es trotzdem und vertrau mir. Solche Dinge gibt es auch schon, als geklonte Stimmen, als Telefonanruf und auch schon als Videokonferenzen mit falschen Teilnehmern, mit mehreren Kollegen, die man kennt, persönlich kennt, in der Videokonferenz sieht, die sind aber synthetisch. Also da kommt auch viel auf uns zu, wo es einfach einen Schalter im Kopf braucht, Sensibilisierung, um zu wissen.
Oder vielleicht sowas wie Social Codes, die wir uns ausmachen müssen,
absolut,
die Dinge noch nicht wissen. Ich habe das ja bei mir in der Familie, wenn irgendwas gefährlich ist, eben für solche Telefonate. Mama überweist mir da mit meiner Stimme, gibt's bei uns klare, in der Lackner-Familie, klare Social Codes. Wer die
absolut
nicht kann, dann, also die werden alle 2 Jahre ausgetauscht und das müssen die Kleinsten schon lernen.
Absolut. und auch da ein Beispiel für Renaissance des Menschen, ne? Also wir müssen einfach wieder mit uns persönlich mehr umgehen und auch solche Dinge, ja, einfach definieren.
Welche Branchen profitieren denn aktuell schon am meisten von? Also jetzt haben wir ja natürlich, Österreich ist keine Industrienation, sondern ist eine Dienstleistungsnation. Aber wo haben wir denn da die meisten Vorteile? Welche Branchen sind es, die profitieren?
Bei Branchen tue ich mir ein bisschen schwer, das zu beurteilen, aber bei den Tätigkeiten, es sind natürlich also alles, was Text und Bilder produziert, Marketing, Werbung, Kommunikation, ja, also weißt du als Kommunikationsprofi natürlich auch, das sind die Felder, wo es die schnellsten Anknüpfungspunkte gibt, Quick Wins, und das funktioniert auch schon. Ich kenne kaum einen Kommunikationsprofessional, der nicht mit künstlicher Intelligenz experimentiert. Mhm. Ja, wohin sich's entwickelt, ist eine gute Frage, auch wer sozusagen welche Berufe dadurch am schnellsten betroffen sein werden. Sozusagen, wir lesen und hören oft, jetzt wo KI Bilder und Grafiken machen kann, ne, sind Grafiker dann irgendwie auch am schnellsten betroffen, dann ihre Rollen verändern zu müssen. Und da bin ich mir dann gar nicht so sicher, ob das die ersten sind, nachdem ich Suno ausprobiert habe, die Musikgenerierungs-KI. Seit meiner Jugend bin ich stolzer Besitzer eines abgebrochenen Kompositionsstudiums.
Aha.
Und habe dann letzten Sommer mal versucht, ob 2 Jahre Tonsatz- und Harmonielehre vollkommen umsonst, ob die KI das kann. Und die Ergebnisse waren, also ich bin nicht häufig überrascht über KI-Fähigkeiten, aber das war wirklich einfach mind-blowing.
Da warst du am Riccardo Muti dran, oder?
Ja, absolut. Drüber.
Und was lustig ist, aber auch das Ding ist ja noch nicht wirklich dialogisch. Also ich habe jetzt irgendwann mal ChatGPT, einfach weil es hat mich geärgert mit einem Ding, wo ich gefunden habe, Urfahrt das Ding und der Prompt war aber so gut. Und dann habe ich ihm gesagt, du hast aber gestern was anderes gesagt. Ich glaube, du lügst mich an. Also wenn man das ist dann auch interessant. Also da ist es noch ein bisschen hölzern wie damals bei Alexa. Also das da geht noch nicht so viel.
Ja, das Lustige ist, man kann mit KI über Fakten diskutieren. Ne? Ja, absolut. Das zeigt doch die Grenzen dieser Systeme.
Wenn sonst keiner tut.
Absolut. Und der zweite Punkt, den man wissen muss im Umgang mit Sprachmodellen, es ist nicht reproduzierbar. Wenn ich KI zweimal dieselbe Aufgabe stelle, kommt zweimal was leicht bis mittelunterschiedliches raus. Ja? Und das ist sozusagen oft kein Problem, aber zum Beispiel in der wissenschaftlichen Arbeit mit Sprachmodellen, wo es wahnsinnig viel Potenzial gibt, ist natürlich die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen oder Forschungsdesign maßgeblich und dort sind wir noch nicht.
Glaubst du, wird es irgendwann auch Programme geben, also ChatGPT vielleicht noch nicht, aber wo man sagt, sollte da die KI nicht auch als Co-Autor oder Mitgestalter eines Werkes in rechtlicher Hinsicht anerkannt werden, weil es dort einfach wirklich um so viel besser ist als jetzt vielleicht bei den Anfängen heute noch?
Ja. Also was mir da in den Sinn kommt, ist, dass das eher auch so ein bisschen eine philosophische Frage ist. Richard David Brecht hat, glaube ich, auch ein Buch über KI geschrieben, ne? Und dort stellt er am Anfang die Frage, wir reden alle über KI, weil es uns begeistert, und stellen die Frage, was wird es tun, ne? Und die Wahrheit ist aber, es liegt an uns, unseren Entscheidungen, wie wir KI einsetzen werden, wie sich die Welt mit KI verändern wird. Und er sagt, es ist eigentlich sozusagen die falsche Fragestellung, weil eigentlich müssten wir uns fragen, was wollen wir als Menschen in Zukunft noch sein? Und der Rest ist KI. Die Diskussion philosophisch betrachtet geht genau von der falschen Seite. Und so auch die Frage, die du stellst, ne? Ich glaube, die Frage ist weniger, sollen wir das machen, sondern wollen wir als Menschen in Zukunft das Selbstverständnis von uns haben, dass wir die sind, die es vielleicht nicht schneller können, ja, kreative Texte schreiben oder Literatur, die aber trotzdem die Hoheit darüber haben.
Weil wir es cleverer vernetzen können, weil wir es einsetzen, weil wir bestimmen, wo wir dann irgendwie was verschlimmbessern oder dann doch irgendwie weglassen können.
Weil es der Ausdruck von uns ist, ausmacht als Menschen.
So Spaß macht, ist die Viecher zu challengen. Also wenn man jetzt den Konkurrenten von ChatGPT hernimmt, dann habe ich den gefüttert mit der Geschichte, was würde denn jetzt ChatGPT mir raten? Mhm. Und der Konkurrent von dem muss das dann sagen. Und das ist auch spannend, weißt du, wo man sagt, und mit der Frage, wo glaubst du aber, dass da Fehler sind? Also was stimmt quasi nicht? Das ist auch, also diskursives Denken. Ja. Mal schauen, wie schnell sie lernen, die Dinger. Du, große Frage noch, Andreas. Die Schule des Sprechens ist die Kaderschmiede für Business, Rhetorik und Profisprecher. Wo siehst du denn in unserem Feld die positiven Einsatzmöglichkeiten von KI?
Ja, also du bist ein Unikat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass KI dich nicht ersetzen wird. Yippie, die gute Nachricht des Tages. Wo ich bei künstlicher Intelligenz schon Potenzial sehe, auch in dem Feld, ist beim individuellen Lernen und beim Coaching. Das sind Systeme, die es jetzt schon als Prototypen gibt, noch nicht besonders gut, aber das ist eine Frage von Monaten, ja, das wird kommen, die auch schon mit dir sprechen, also mit wenig Latenz, und die man zum Beispiel draften kann, ja, oder ihnen lernen kann, na, was ist sozusagen Coaching für ein Interview, also sozusagen, du hättest einen Bot bauen können, der mit mir spricht und der mich auf unser Gespräch heute vorbereitet, ja, mit dem ich ein paar Fragen trainiere und der mir dann vielleicht auch das Feedback gibt, was ich besser machen kann. Ich bin auch zuversichtlich, dass das sozusagen nicht besser sein wird als der Mensch, weil wir auch diese Art von Coaching von Persönlichkeit leben, aber zur Unterstützung und zum sozusagen individuellen Lernen und Weiterbilden, glaube ich, dass künstliche Intelligenz ein immenses Potenzial hat. Auch deswegen, und das ist, glaube ich, auch ein Gamechanger bei dieser Technologie, weil man solche Anwendungen nicht mehr langjährig entwickeln muss wie früher, sondern ich habe ein System, das kann sprechen, das versteht mich und kann denken und versteht auch sozusagen, was du ihm an Guidelines gibst, sozusagen einfachen Regeln fürs Coaching solcher Situationen. Und das ist in 10 Minuten gebaut. Ne?
Ja. Genau. Also das ist genau der Punkt, wenn ich mir überlege, wir haben bei uns ja 3-mal im Jahr so Diplomsprecherprüfungen und da wäre es natürlich schön, damit die Kommission sich nicht langweilt, wenn jeder seinen eigenen Nachrichtentext, Beitrag, Moderations- und Werbetext hat. Was für den Nachrichtensprecher und Ö1-Sendeleiter Nikolaus Riemerschmidt, der bei uns im Team dafür auch verantwortlich zeichnet, immer also 2 Monate lang geheißen hat, von sämtlichen Sendern Nachrichten und Werbespots zu sammeln. Ja, das ist heute eine Sache, wo ich sage, mal das macht es mal 16, ich brauche das, überhaupt kein Thema. Wo ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass wir es gar nicht hinkriegen, also gerade in der Wissensgesellschaft, wo wir doch schon die Schlaubi-Schlümpfe sind, ist ChatGPT sehr gut ersetzbar. Wo es nicht geht, ist bei uns, wenn du in die Schule des Sprechens kommst, dann, weil ich das halt einfach will, dann wird dir persönlich oben, wenn du mit dem Lift raufkommst, die Tür geöffnet. Ich finde das einfach, natürlich kann man Surra machen, aber ich finde das eine andere Eleganz. Das ist was, also ich werde vielleicht im Office mir das ein oder andere, ersparen wir uns immer wieder mal, um was zu schreiben, aber jemand, der persönlich kommt und sagt, wie war dein Tag und was magst du trinken, da sind wir noch weit entfernt.
Bin ich überzeugt, und das ist ein weiterer Beleg für meine These der Renaissance des Menschen durch KI. Ja, vielleicht wird es sein, dass menschlicher Kontakt bei Hotlines oder was auch immer ein Premium-Produkt wird, ja. Aber es wird wichtiger, wir werden es vollkommen neu bewerten, genauso wie wir nach Jahrzehnten industrieller Produktion vor 10 Jahren Etsy erfunden haben. Also genau, eine Plattform, die Handwerk wieder wertschätzt, und jede Technologie hat immer in der Geschichte auch ihren Gegentrend erzeugt, und ich bin zutiefst überzeugt, dass es auch mit künstlicher Intelligenz so sein wird. Genau, und dass wir Menschen auch wieder ganz anders sehen und wertschätzen werden. Ja.
Was für ein versöhnlicher Schlusssatz, Andreas. Vielen Dank, schön, dass du heute da warst.
Danke für die Einladung.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube oder auf meinem Blog. Oder auf sprechen.com.